the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! From under center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run! 40-30, angles left to the 20, and he is gone!
Jo.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor dem Spiel der Minnesota Vikings gegen die San Francisco 49ers. Das erste Mal Monday Night in dieser Saison für die Minnesota Vikings. Und ja, wir sind aufgrund des Goal-Trips doch ein bisschen knapp dieses Mal besetzt. Deswegen sind wir heute nur zu zweit, zwar mit Jan Abele. Hallo Jan.
Ja, hi. Ich habe es auch endlich mal wieder geschafft, mir ein bisschen Zeit dafür zu nehmen. Und ja, ich freue mich mal wieder auf eine Runde Podcast.
Ja, fangen wir erstmal mit einem Thema an, was natürlich irgendwie immer zum Sport dazugehört, auch wenn man immer hofft, es eigentlich vermeiden zu können. Verletzungen. Die Vikings sind eigentlich dieses Jahr noch relativ glimpflich durchgekommen. Es gibt halt nach wie vor diese eine Verletzung, die natürlich über allem steht, und das ist natürlich mit Justin Jefferson der deutlich beste Spieler in diesem Kader. Hinzu kommt, dass in der Offensive Line es vermutlich wieder ein bisschen Wechsel geben wird. Ezra Cleveland hat sich im Laufe des Bears-Spiels verletzt. Dort hat Dalton Risner schon die ersten Snaps als Viking bekommen. Und wird wohl vermutlich, zumindest sieht es im Moment so aus, auch gegen die San Francisco 49ers starten. Erstmal die Frage an dich: Glaubst du, dass wir da qualitativ ein Problem bekommen? Oder denkst du, dass Risner die Schuhe von Ezra Cleveland gut füllen kann?
Okay, ich muss mir kurz überlegen, wie ich das Phrasenschwein umgehe. also grundsätzlich gibt es einen Grund, warum ein Spieler ein Starter ist und warum ein anderer Spieler ein Backup ist. Und vor allem muss man sagen, unsere O-Line war jahrelang keine solide Unit, die gut miteinander gespielt hat und die einfach auch konstant Leistung gebracht hat. Und die hat sich diese Saison bisher aufeinander eingegroovt und hat wirklich eine Chemistry miteinander entwickelt und ist tatsächlich zu einer sehr soliden Unit geworden. Wir haben das subjektiv vielleicht gar nicht so vor Augen, weil wenn sie dann mal einen Patzer raushaut, dann meistens in den dümmsten möglichen Situationen oder in sehr plakativen Situationen, wo es einem dann halt direkt ins Auge springt. Aber im Großen und Ganzen ist unsere O-Line tatsächlich eine sehr solide Unit dieses Jahr und mit der kann man definitiv arbeiten. Jetzt kommt eben der Punkt, wie eben erwähnt, diese O-Line hat sich endlich langsam gefunden und jetzt fangen wir natürlich an mit der Injury, kommt dieses Konstrukt wieder so ein bisschen ins Wanken und ich halte Dalton Risner für durchaus kompetent, vor allem da er ja den größten Teil seiner Karriere, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch Left Guard gespielt hat, weil wir immer dachten, er kommt für Ed Ingram auf Right Guard, aber sein Steckenpferd war eigentlich meistens die Left Side und gerade als Passblocker sah er letzte Woche ja dann auch in seinen Snaps, die er in Vertretung von Cleveland bekommen hat, wirklich solide aus. Und ich halte ihn auch von einem soliden Backup, mit dem er durchaus spielen kann. Aber ich glaube, dass die Konstanz halt flöten geht, die sich jetzt eingespielt hat. Ich glaube, das kann uns schon im ein oder anderen Play dann am Montag oder Monday Night doch wiederum wehtun. Also ich glaube, es wird keine Vollkatastrophe auf Left Guard, aber ich glaube, wir werden schon ein bisschen einen Leistungsabfall sehen.
Also erstmal bin ich der Meinung, du hast das Phrasenschwein nicht umgangen. Der erste Satz
Sorry, okay, Moment.
Den kann ich nicht durchgehen lassen.
Ich cash mich selber.
Ja, sorry, tut mir leid, aber Ding. Ich hab, während du geredet hast, überlegt, boah, kann ich den lassen? Nee, kann ich nicht lassen. Aber um wieder zum Thema zu kommen.
Ich wollte eigentlich ganz plausibel raushauen, kein Backup ist so gut wie sein Starter, aber dann wären die Kohle ins Phrasenschwein sofort gewandert.
Ich fand den Satz, den du gebracht hast, den fand ich schlimmer als den du dir
verdammt.
Also, um wieder zum Thema zu kommen. Ich sehe das tatsächlich, was die Konstanz angeht, ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Ja, auf der einen Seite hast du recht. Es ist immer so eine Sache, wenn man Teile der Offense-Line austauscht, dass sowas dann wieder problematisch werden kann, weil ja, die Offense-Line ist eine Unit, wo Konstanz und Kontinuität echt gut und wichtig sind. Auf der anderen Seite hat diese Line dieses Jahr schon gezeigt, dass sie damit umgehen kann. Wir haben Darisaw nicht in Philadelphia gehabt. Da hat Oli Udoh gespielt als Left Tackle. Wir haben, und selbst der musste im Laufe dieses Spiels ersetzt werden. Und selbst das hat ja noch funktioniert. Also erstmal da Respekt an die Tiefe, die Vikings da auf dieser Position haben. Gut, jetzt nicht mehr ganz so stark, weil Udoh ja für die Saison raus ist. Aber das hat schon gut funktioniert. Austin Schlotman hat Bradbury in den ersten Wochen super ersetzt, hat richtig gut gespielt. So gut gespielt, dass ich echt schon überlegt hatte, ob ich das jetzt gut finde, dass Bradbury zurückkommt. Jetzt hat Bradbury mich natürlich sofort Lügen gestraft, indem er super gut gespielt hat und halt nochmal einen draufgelegt hat gegenüber der Leistung von Schlotman, die halt schon sehr gut war. Und deshalb, wir haben es dieses Jahr schon gesehen. Wir haben hier und da punktuell schon gesehen, dass da Leute ausgetauscht werden mussten. Und Dalton Risner hat gegen Chicago schon angedeutet, dass er auch ein kompetenter Guard eben auf der Position ist. Und ich meine, auch in Denver, Risner ist ein solider Starting Guard gewesen über die gesamte Zeit seiner Karriere. Also das ist jetzt nicht so, als ob die Vikings da irgendeinen No-Name da von der Straße geholt hätten, sondern Dalton Risner ist ein konstant solider Starting Guard in der NFL gewesen und dementsprechend mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Ja, Ezra Cleveland hat relativ stark gespielt diese Saison bisher. Das hat bisher seine deutlich beste Saison gespielt in seiner Karriere, aber ganz ehrlich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir den Unterschied nicht wirklich merken. Also vielleicht ein bisschen, gerade im Runblocking, glaube ich, hat Ezra ein paar kleine Vorteile gegenüber Dalton Risner, aber ansonsten, glaube ich, kann er ihn relativ gut ersetzen. Und es ist ja bisher wirklich auch so gewesen, dass eigentlich Misskommunikation so das Einzige war, wo diese Offensive-Line Probleme hatte. Weil straight up, one-on-one, haben die Vikings dieses Jahr echt wenig verloren. Und wenn mal Druck kam, dann war es halt eben irgendwo ein Blitz, der nicht richtig angenommen wurde. Oft waren es dann auch die Running Backs, die dann einen Block hätten machen müssen, den sie im Endeffekt nicht gemacht haben. Looking at you, Alexander Mattison. Aber ich sag's mal so, da ist jetzt die eigene Spielzeit, die man eigentlich erwarten würde, gar nicht so stark gewesen, wie man das halt eben erwarten würde. Und deswegen, sage ich mal, ist die Fallhöhe da jetzt nicht so groß. Und deswegen auch da, erstens, wie gesagt, die Fallhöhe ist nicht so groß. Und andererseits, Dalton Risner ist ein gestandener Veteran in der NFL. Der weiß, was der da tut. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt über die Offensive Line ein bisschen gesprochen. Bei der Offense-Line der 49ers, und wir werden auf die Offense-Line als Gesamtunit später nochmal zu sprechen kommen, in der Preview, da bin ich mir sicher. Aber schauen wir mal jetzt auf die verletzten Situationen bei den Niners, denn wir haben ja gesagt, bei uns mit Justin Jefferson, sehr prominenter Name. Bei den Niners sind drei sehr prominente Namen auf dem Injury Report. Alle drei haben bisher in den zwei jetzt bis zur Aufnahme stattgefundenen Trainings nicht trainiert. Kann natürlich jetzt wieder sein, dass wir mitten in die Aufnahme dann den finalen Injury Report kriegen, wobei glaube ich tatsächlich nicht, weil die Niners mit Western Time, das kann sich ein bisschen verschieben, das wird wahrscheinlich ein bisschen später kommen. Aber zu der Zeit, wo die meisten Hörer diesen Podcast hören, wird es wahrscheinlich draußen sein. Aber bisher zwei Tage und drei absolute Leistungsträger haben in dieser Woche noch nicht trainiert. In dem Fall handelt es sich um Deebo Samuel, Christian McCaffrey und Trent Williams. Welche dieser drei Verletzungen wiegt deiner Meinung nach am schwersten? Sollte da tatsächlich ein Ausfall passieren?
Also im Vakuum betrachtet, sage ich dir ganz klar, Trent Williams, absolut einer der besten Tackle der Liga, Hall of Fame-Kaliber. Kommen aber nachher noch auf die O-Line in der Gesamtunit. Und deswegen sage ich dir, ich glaube, am meisten für den Gameplan der Niners hat tatsächlich, ich weiß, du hörst das nicht gern, oder die Relevanz von Running Backs, aber McCaffrey wird, glaube ich, den Gameplan der Niners, wenn McCaffrey ausfällt, wird das den Gameplan verändern, weil dieser Typ ist der Dreh- und Angelpunkt in dieser Offense tatsächlich. Die spielen verdammt viel Kurzpassspiel, schnelle Pässe, raus auf den Running Back, sie laufen an sich schon relativ viel. Und McCaffrey ist halt einfach auch dieses Kaliber Running Back, der tatsächlich halt mit jedem Touch, das, was wir damals immer über Dalvin Cook gesagt haben, der kann aus jedem Touch, kann dieser Mensch einfach ein verdammt gutes Play machen. Und der ist einfach rundum tödlich. Sobald er einen Ball in der Hand hat, hast du ein Problem. Und klar, der Running Back selber bestimmt das Scheme nur bedingt. Aber in so einem Kaliber wie McCaffrey, also der ist halt in der Klasse für sich selber unterwegs und da kommt keiner von seinen Backups dran. Und das limitiert diese Offense in dem, was sie eben bisher gemacht hat, schon deutlich vom Gameplan her. Was wiederum aber halt nett heißt, dass diese Offense nicht die Fähigkeit hat, andere Wege zu finden, um uns zu verletzen, weil die hat sie absolut.
Ich glaube tatsächlich, ich sag's mal so, ich glaube tatsächlich, der Ausfall von Christian McCaffrey wäre einer der wenigen Running Back-Ausfälle, der spürbar ist. Nur spürbar. Die meisten Running Back-Ausfälle, ganz ehrlich, die merkt man gar nicht. Also, ich meine, erinnern wir uns mal an die letzten Jahre zurück, wenn wirklich Hand aufs Herz, wenn Dalvin Cook ausgefallen ist. Ist es wirklich aufgefallen? Nicht wirklich. Und bei den allermeisten Teams ist es auch so. Die Niners Offense ist halt eben speziell und Christian McCaffrey ist auch ein bisschen speziell, was Running Backs angeht. Deswegen, es wird auffallen. Ich glaube nicht, dass es einen so großen Effekt hat, wie du es gerade gesagt hast, aber es wird auffallen. Ich glaube trotzdem, dass die beiden anderen schwerer wiegen würden. Du hast es schon gesagt und ich habe es auch schon angeteasert, wir werden auf die Gesamtunit noch zurückkommen, aber der Leistungsabfall von Trent Williams zu seinem dann möglichen Replacement, der wäre schon brutal. Und ja, da wäre es dann natürlich schöner, wenn die Vikings dann einen Marcus Davenport auf der anderen Seite stehen hätten, der das dann halt eben bestrafen würde, weil Hand aufs Herz, vor Pat Jones oder DJ Wonnum hat da keine Angst. Auf der anderen Seite, der andere, der halt auch wehtun wird, ist halt eben auch Deebo Samuel. Ja, man hat mit Brandon Ayuk ein sehr gutes Target, der halt auch sich dieses Jahr so ein bisschen zum Nummer 1 Target aufgeschwungen hat. Auf der anderen Seite, du hast es gesagt, die Niners werden ihr Kurzpassspiel etwas umstellen müssen ohne Christian McCaffrey und auch das Running Game ein bisschen umstellen müssen. Und da wäre halt Debo Samuel wiederum jemand gewesen, den man schon dafür hätte nutzen können. Und der dann halt eben ein wichtiges Teil gewesen wäre. Also ich sag mal, wenn Debo Samuel da fit wäre und ohne Einschränkungen spielen könnte, dann macht der Ausfall von McCaffrey mehr oder weniger nichts aus. Dann ist das egal. Ja. Weil dann kannst du die meisten Sachen, die du mit McCaffrey gemacht hättest, kannst du mit Debo Samuel machen.
Das Ding ist, haben wir ja die letzten Jahre schon gesehen, das habe ich ja schon häufiger gemacht.
Das Ding ist aber halt, wenn beide ausfallen, dann hast du ein Problem, weil diese Niners-Offense, die ist halt schon sehr stark darauf ausgerichtet, ihren Playmakern mit kurzen, risikolosen Pässen den Ball in die Hand zu geben, in Space und sagen, okay, jetzt mach was damit. Mach jetzt irgendwas Cooles damit. Und McCaffrey und Samuel sind zwei Spieler, die da absolut reinpassen. Brandon Ayuk ist ein Spieler, der das bis zu einem gewissen Grad auch kann, der das aber nicht so krass drauf hat wie die beiden. Und ja, der wird dann viele dieser Touches bekommen, aber schwierig. Ich glaube, dass George Kittle dann wieder eine deutlich größere Rolle bekommen wird. Der hat ja diese Saison noch nicht so viel Action gesehen, sag ich mal,
ja,
im Passing Game. Der wird eine deutlich größere Rolle kriegen, gerade eben für dieses Short Passing Game und das Passing Game eben über die Mitte. Das werden wir dann deutlich, deutlich mehr wieder mit ihm sehen. Gute Sache in dem Fall dafür natürlich, dass die Vikings Linebacker dieses Jahr deutlich stärker aussehen, als sie das letztes Jahr getan haben. Aber ich glaube schon, dass das ein Problem für die Niners ist. Und es ist ein Problem, was halt eben deutlich auffallen wird. Und deswegen würde ich halt eben schon sagen, es ist nicht der individuelle Ausfall von Christian McCaffrey, der wehtut, aber es ist der kollektive Ausfall von McCaffrey und Debo Samuel, weil die beiden gegenseitig hätten sich jeweils noch mit ersetzen können und ein bisschen von der Rolle des anderen eben mit aufnehmen und kompensieren können. Wenn aber beide fehlen, dann wäre das schon schwierig und dann kommen wir halt an einen Punkt, wo man halt eben vielleicht nicht immer die tollen Playmaker nach dem Catch hat, worauf diese Offense halt super krass ausgelegt ist und man dann eben tatsächlich auch dem Quarterback mal sagen muss, du musst jetzt mal ein bisschen, du musst jetzt mal in andere Fenster werfen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, die vielleicht ein bisschen weiter downfield sind, die vielleicht ein bisschen riskanter sind. Und dann bin ich mal gespannt, wie Brock Purdy das handelt.
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal ziemlich sicher genauer drauf bei unserem Matchup Defense gegen Offense.
Gut. Apropos Offense. Die der Vikings wurde eigentlich vor der Saison als die klare Stärke dieses Teams angegeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt im Moment auf die Statistiken guckt und auch wenn ich mir die Spiele angucke, ich finde nicht, dass die Offense deutlich gegenüber der Defense herausragt. Also ich finde, aktuell sind beides durchschnittliche Units und irgendwie ist es halt, es ist, finde ich, dieses Jahr nicht so ganz einfach zu greifen, weil wenn man sich jetzt mal die Mannschaftszeile individuell anguckt, du hast Kirk Cousins, du hast einen Receiving Corps, der jetzt natürlich in diesem einen Spiel stark geschwächt war, dadurch, dass Justin Jefferson nun mal einfach gefehlt hat. Aber ansonsten hattest du für den Großteil dieser Saison einen Receiving Corps mit Justin Jefferson, mit Jordan Addison, der gut aussieht, mit KJ Osborne, der eigentlich die letzten Jahre eine zuverlässige Nummer 3 war, mit TJ Hawkinson, der die letzten Jahre eigentlich immer zu den besseren Teilen der Liga gehört hat. Und da kommen wir gleich noch zu, grundsätzlich eigentlich auch immer noch in diese Kategorie gehört. Und du hast plötzlich eine Offense-Line, die Pass protecten kann und trotzdem tritt die Offense auf der Stelle, beziehungsweise hat meiner Meinung nach sogar eher gegenüber letzten Jahren einen Schritt zurück gemacht. Und deswegen muss man sich halt im Moment schon die Frage stellen, wo fehlt es denn eigentlich und was ist der Grund, warum diese Offense, die auf dem Papier eigentlich alle Teile am richtigen Platz hat, einfach nicht vorankommt.
Ja.
Wo siehst du da die Gründe?
Ganz plakativ, wenn man den Ball so oft hergibt wie wir, dann werden die Offense-Stats eben auch entsprechend gekürzt. Also so oft wie wir Turnover abgeben in der Offense leider, das sind halt alles Drives, die normalerweise Yards, eventuell Touchdowns und so weiter produzieren könnten, die gehen uns halt alle ab. Genauso tritt die Offense oftmals durch individuelle Fehler auf der Stelle. Also wie oft, wir sind wieder an dem Punkt, looking at you, Alex Mattison, wie oft hat er mittlerweile einen wichtigen Pass fallen lassen? Also keine Ahnung, die Running Backs dieser Liga haben im Schnitt 2 bis 3 Drops bisher. Mattison hat jetzt, glaube ich, 6, 5. Also er doppelt die Drop-Rate aller anderen Running Backs einfach mal kurzerhand. Er lässt doppelt so viele fangbare Bälle fallen wie andere Running Backs in dieser Liga, was halt jedes Mal ein verlorenes Down ist. Und wenn Alex Mattison einen Pass zugeworfen bekommt, dann ist das oftmals eben das Third Down. Und dann puntest du und dann ist dein Drive wieder flöten. Auf der anderen Seite, natürlich, Justin Jefferson ist der absolute Leistungsträger in dieser Offense. Er fällt aus und es fehlen uns einfach, es fehlt uns dieser Next Man Up. Es fehlt der Spieler, der in diese sich auftuende Lücke rutscht und sagt, okay, das ist my time to shine und jetzt zeige ich, was ich drauf habe. Und den haben wir nicht. Osborne ist halt, wie du sagst, eine verlässliche Nummer 3. Borderline vielleicht noch, streckt er noch den Fuß Richtung Nummer 2, aber weiter halt nicht, das ist kein Nummer 1 Receiver. Addison ist ein Rookie, zeigt schon immer wieder gute Ansätze, aber ist halt nach wie vor ein Rookie. Von dem erwarte ich nicht, dass er einen Jefferson 1:1 ersetzt oder auch nur annähernd diese Rolle füllt in seinem ersten Jahr, auch wenn er vielleicht das Talent dazu hätte, aber einfach die mentale Komponente in diesem Team, neuer Game Speed, neue Game Plans, ich erwarte nicht, dass das so flüssig läuft bei einem Jordan Addison im ersten Jahr, dass er diese Rolle füllen kann. Und dann sind wir bei TJ Hockenson angekommen, der tatsächlich ein bisschen ähnliche Probleme hat wie Madison. Also keine Ahnung, eigentlich ja super zuverlässiger Receiving Tight End, einer der besten davon der Liga, und auf einmal fängt er an, Bälle zu droppen, die halt eigentlich safe neue First Downs sind. Geschweige dessen, dass er teilweise über Strecken vom Spiel komplett verschwindet und unsichtbar wird. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Es fehlt einfach der Guy, der jetzt den Schritt vorwärts macht und sagt, ich fülle diese Lücke. Den haben wir nicht. Also der hat sich bisher nicht hervorgetan.
Ich finde, es ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Dingen. Du hast die individuellen Fehler schon angesprochen und das ist mit Abstand der größte Grund. Angefangen mit den Turnovern, also was da dieses Jahr an Fumbles produziert worden ist und ja wirklich durch die Bank. Es ist ja nicht ein Spieler gewesen. Es wird gerne auf Mattison draufgehauen, es wird gerne auf Hockenson draufgehauen. Aber ganz ehrlich, wer hat denn aus dieser Offense dieses Jahr noch nicht gefumbelt? Also du hast einen Josh Oliver Fumble, du hast einen Brandon Powell Fumble bei einem Punt Return. Du hast, Jefferson hat den Fumble in die Endzone gehabt. Mattison hat gefummelt, Cousins hat gefummelt, ich glaube Osborne hat auch einen, Hockenson hat gefummelt, also es geht ja wirklich durch die Bank. Und da, also natürlich, diese ganzen Turnover und die Interceptions kommen ja auch noch dazu und man kann jetzt wieder von Interception zu Interception diskutieren, auf wen geht die jetzt. Meiner Meinung nach waren die meisten zumindest zum Teil auf Cousins auch irgendwie. Das heißt, er hat da auch seinen Anteil mit beigetragen zu den Fehlern. Fumbles hat er auch gehabt schon. Ein Fumble, den einer unserer Offensliner produziert, indem er Cousins den Ball aus der Hand schlägt. Also es ist ja wirklich absurd gewesen. Und es kann sich ja wirklich wenn man den Leuten das erzählen würde, die diese Spiele nicht gesehen haben, das kannst du ja keinem erzählen, was da alles schon an Turnovern dieses Jahr produziert worden ist und welche lustigen Arten die Vikings alle gefunden haben, den Ball abzugeben. Es ist ja wirklich... Und das Zweite, also es sind halt eben auch oft individuelle Fehler, die jetzt vielleicht nicht in Turnovern enden, die aber eben zum Beispiel zu Flaggen führen, die an zu doofen Zeitpunkten passieren, ob das jetzt die Holding-Flagge von Josh Oliver gewesen ist, die einen Touchdown weggenommen hat in dem, war das das Panthers oder war es das Chiefs-Spiel? Eins der letzten auf jeden Fall. Ich meine, es war das Chiefs-Spiel sogar.
Ich glaube auch.
Oder eben die Holding-Strafe gegen Hawkinson jetzt, die bei einem Third Down einen Drive gekillt hat. Wobei man auch da...
Da hat man doch irgend so eine absurde Pass-Interference zwischendrin.
Ja, wobei man jetzt dazu sagen muss, da auch wieder, ich will mich gar nicht so auf ihn einschließen, weil er ist bei weitem nicht das einzige Problem in dieser Offense. Aber Alex Mattison meiner Meinung nach auch das Holding von Hawkinson produziert hat. Weil das ist ja auch mal so eine Sache, dieses Play, und es gibt einen sehr, 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 sehr guten Breakdown von diesem Play in Lockdown Vikings von Luke Brown, der super, generell super Sachen macht, wenn es um Play-to-Play-Analyse geht. Da gibt es im Vikings-Raum relativ wenig Leute, die das besser machen, und der hat halt dieses Play mal auseinandergenommen, und dieses Play beschreibt diese Offense halt einfach perfekt, weil eigentlich ist es ein tolles Play. Es ist ein gutes Design für den dritten Versuch. Man hat wirklich dieses Play sehr smart aufgebaut und eigentlich exekuten alle perfekt, bis auf einer. Da zwei, die nicht perfekt exekuten. Das ist ein Fehler, der halt von diesen zwei Leuten eigentlich kollektiv begangen wird, meiner Meinung nach. Und auch Luke Brown hat das ähnlich aufgestellt. Du hast eine Offense-Line, die perfekt blockt. Der Gegner macht genau das, was das Play-Design soll. Das Play-Design war so, es war ein Dritter und kurz. Und man hat Hawkinson quasi als Fullback hinter Cousins aufgestellt, um halt diesen Tush-Push-Quarterback-Sneak anzudeuten. Und es hat genau das gemacht, was man wollte. Nämlich, die Line ist nach innen geschiftet. Und dann hat man halt schön Off-Tackle über außen laufen wollen. Klassisches Design. Du hast die Line, die nach innen blockt, die Receiver, die in einer Tight Formation stehen, die auch alles nach innen blocken, und dann den Kick-Out-Block von Hawkinson, und dann geht die Alley auf für Mattison. Das zur Theorie, wie dieses Play laufen sollte. Und es funktioniert eigentlich alles. Darius Saw vergewaltigt zwei Leute auf diesem Play. Deswegen ist dieses Play zum Beispiel auch auf NFL Network oder auf der NFL-Seite irgendwo gelandet. Also Darius Saw vergewaltigt zwei Leute in diesem Play, haut einen Linebacker weg und noch einen Safety im Second Level. Die Receiver. Brandon Powell. One-on-one gegen den Defensive End macht das richtig gut gegen Yannick Ngakoue, hält den Block richtig gut. Auch in Kiel Harry macht seinen Job, der auch als guter Blocker bekannt ist, macht seinen Job perfekt, cuttet da einen der Linebacker raus. Super Play. Die Offense-Line bringt alles schön in die Mitte, und Hawkinson kommt raus, hat den Cornerback. Der Cornerback geht upfield, macht damit genau das, was die Vikings wollen, weil der Cornerback outside contain spielt, geht upfield. Hawkinson muss den einfach nur upfield schön aus dem Play waschen, und die Ellie geht auf für Mattison. Und sie ist da. Und es ist ein Read für Mattison. Ganz ehrlich, ich spiele ja selber Running Back in der unteren Liga, und mein Head Coach hätte mich auseinandergenommen, wenn ich diese Ellie nicht genommen hätte. Und was macht Mattison? Versucht außen zu bouncen. Für absolut keinen Grund. Geht außen rum. Bei dem Cornerback, der upfield geht, rennt damit quasi in den Cornerback rein, macht den Winkel für Hawkinson unmöglich, und Hawkinson macht dann genau das, was er nicht machen sollte, was aber die meisten Spieler in der Situation machen, packt zu.
Ja.
Und dann haben wir die Holdingstrafe. Und dieses Play ist perfekt. Von 9 von 11 Spielern spielen dieses Play perfekt. Und die einzige Sache ist, dass Mattison mit seiner Entscheidung Hawkinson halt ins Holding reintreibt. Und selbst wenn Mattison diese Entscheidung treffen wollen würde, selbst wenn man jetzt sagt, okay, Dritter und Zweier, er will wirklich außen bouncen, weil dann ist da keiner mehr. Kann man auch irgendwie verstehen. So wie der Cornerback da spielt, sollte er das nicht machen, aber kann man auch den Gedankengang kann man verstehen. Aber wenn du das machst, dann deute wenigstens den Upfield-Cut an, denn auch das ist, und das ist bei Holdingstrafen sowieso, da kann man immer wieder reingucken, du kannst als Running Back dein Backfield beeinflussen. Ich habe darüber auch nach dem Spiel in der Review, die wir auf YouTube gemacht hatten, ein bisschen gesprochen gehabt. Du kannst als Running Back dein Backfield beeinflussen, indem du andeutest, in einen Gap zu gehen, dadurch deinen Defender in dieses Gap holst und damit quasi genau dahin holst, wo du ihn hinblocken möchtest, damit deine Lücke aufgeht. Und wenn Mattison nach außen möchte, dann muss er innen andeuten, damit der Cornerback nach innen geht. Und dann hast du als Runback zwei Möglichkeiten. Entweder der Cornerback reagiert auf dich, macht ihn zu, dann ist außen frei, Abfahrt, du hast keinen Gegner mehr, tschüss. Und dann hat Hawkinson halt auch einen Blocking-Winkel, der machbar ist. Oder er reagiert nicht, macht das, was er da in dem Play gemacht hat, sprich, er spielt weiter upfield, hält das Contain, dann ist die Alley offen, was in dem Fall der Fall war. Was du aber halt nicht machen kannst, ist, wenn er außen ist, einfach straight außen reinzulaufen, ohne ihn zu versuchen, in das innere Gap reinzukriegen, weil dann kreierst du halt einen Blocking-Winkel, der für Hawkinson nicht machbar ist. Und dann hast du eben genau das Problem, was wir gesehen haben. Und deswegen, ich wollte dieses Play jetzt eigentlich gar nicht so krass auseinandernehmen, weil wie gesagt, es ist an anderer Stelle schon von anderen Leuten gemacht worden. Und ich hatte mich zu diesem Player auch schon mal geäußert gehabt. Aber es zeigt halt einfach perfekt, was in dieser Offense das große Problem ist. Du hast so viele gute Spieler, die in der meisten Zeit wirklich, wirklich gut spielen. Aber du hast immer den einen Idioten, der es kaputt macht. Und das ist nicht immer Alex Mattison, um mal diesen Eindruck nicht aufkommen zu lassen. Das ist jeder schon gewesen. Ob das mit den ganzen Fumbles gewesen ist, ob das mit Drops gewesen ist, die irgendwie dieses Jahr ein Problem sind. Nicht nur Mattison, auch KJ Osborne hat fast 20% Droprate, was absolut indiskutabel ist für einen Wide Receiver. Hawkinson hat eine 10% Droprate, das ist nicht toll und gerade für einen Tight End, der ein Safety Blanket sein sollte, sollte das eigentlich nicht so sein, aber es ist jetzt nicht absurd hoch. Hinzu kommt dann noch, dass Contested Catches dieses Jahr nicht richtig reinkommen. 33% im Gesamtteam. Auch das nicht super schlimm, aber halt auch einfach nicht gut. Das heißt, einfach die Sachen, die hier und da einfach mal funktionieren sollten, die funktionieren einfach nicht. Und individuell, gerade bei diesen Contested Catches, muss man eigentlich sagen, individuell erwartet man nicht, dass diese Catches gemacht werden. Aber man erwartet in einer größeren Sample Size, dass zumindest ein paar davon gemacht werden. Und das ist gerade die Kritik bei Hawkinson. Wir haben jetzt irgendwie in den letzten zwei Spielen 4 oder 5 Pässe gehabt, die alle individuell betrachtet echt nicht einfach waren. Aber du erwartest halt von einem sehr guten Tight End, dass er wenigstens 2 oder 3 davon erwischt.
Ja, auf jeden Fall.
Dieses 0 von 4 oder 0 von 5 in dem Moment, das ist halt das, was nicht passieren darf. Und das passiert bei den Vikings im Moment zu oft. Es fehlt immer so ein bisschen. Und damit bin ich jetzt beim Quarterback. Denn auch bei dem fehlt meiner Meinung nach dieses Jahr an vielen Stellen immer ein bisschen. Cousins spielt nicht schlecht dieses Jahr. Und wer immer das behauptet, erzählt Mist. Aber ich finde, es fehlt bei ihm dieses Jahr auch einfach noch mal ein bisschen was und auch ein bisschen mehr als sonst. Ich finde, Cousins lässt dieses Jahr zu viel Fleisch am Knochen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Cousins noch nicht gerallt hat, dass er eine gute O-Line hat. Weil er verhält sich im Moment an vielen Stellen manchmal noch so, als wäre er unter Druck, wenn er es gar nicht ist.
Genau, okay. Wir können mit dem Thema praktisch gleich weiterspringen, weil genau dazu wollte ich eigentlich bei unseren Matchups beziehungsweise so ein grundsätzliches Key-to-Win-Ding nachher eigentlich noch was dazu.
Ja.
Also erstmal, bevor wir dazu weiterspringen, du hast jetzt eine sehr fundierte das Play auseinandergenommen und eine sehr fundierte Kritik geäußert an Madison, an unserem Run-Game oder allgemein auch an der Offense. Nüchtern betrachtet gehe ich das komplett mit. Wenn ich jetzt aber einfach mal die Fanperspektive oder mich reflektiere, wie ich daheim vor der Glotze sitze und mir ein Game angucke und wie oft ich mich dabei ertappe, wo ich mir denke, Alter Madison, was soll die Scheiße? Dann, also, das geht halt extrem weit auseinander. Natürlich, ich meine, die Fehler sehen wir beide, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich wirklich sage, verdammt, gebt Cam Akers mehr Touches als Madison, bitte. Er hat mehr Burst, er ist vielseitiger, er ist der bessere Receiving Back, er hat die deutlich bessere Vision, weil, so leid es mir tut, aber die Vision von Madison ist wirklich teilweise bodenlos. Also da kann ich einen Blinden hinstellen, der knallt mir genauso in die Linebacker und in die Defense einfach rein. Also bei manchen Plays denke ich mir wirklich, guckt der überhaupt, wo er hinläuft? Oder was macht er denn da? Also wir wissen, er kann es besser. Er hat es uns ja gezeigt in den Situationen, wo er Cook vertreten musste, wo er ihn wirklich gut ersetzt hat. Deswegen hat das Team ja auch an ihm festgehalten und hat gesagt, okay, wir geben Cook ab und wir können mit Madison in die Saison starten. Aber diese Season zeigt er davon halt nichts mehr so, von diesem wirklich, ich kann das und ich schaffe es, diesen Ausfall zu ersetzen. Und wie du sagst, bei den meisten Running Backs fällt es eigentlich nicht auf, wenn der Starter ausfällt und ein solider Backup aufs Feld kommt. So. Ich finde, man sieht es extrem tatsächlich, weil Madison einfach weder die Beweglichkeit dazu hat, aus einem normalen Touch einfach irgendwie gefährlich zu werden, noch die Vision halt hat, um Lücken, die ja wirklich da sind, diese O-Line verschafft ihm Lücken, die sind vorhanden, er muss sie nur nutzen und er rennt halt irgendwo anders hin. Und also, da bin ich langsam an dem Punkt, wo ich wirklich sage, bitte gebt Akers mehr Touches und keine Ahnung, nimm Madison, wenn es wirklich mit Gewalt sein muss, so, wenn man halt wirklich die harten 1-2 Yards braucht, okay, natürlich, dafür hat er den perfekten Körper und dafür ist auch sein Running Style in Ordnung. Und das kann er im Normalfall. Aber, also, ich weiß ich nicht, ich habe für mich innerlich, aus meiner Fansicht, sagt mir, ich habe genug Alex Madison für diese Season gesehen.
Da würde ich auch ganz ehrlich zustimmen. Ich würde auf jeden Fall schauen, ich verstehe nicht ganz, warum dieser Running Back by Committee Ansatz nicht umgesetzt wird, mit dem eigentlich jeder vor der Saison gerechnet hat. Also, um mal darauf zu kommen, Madison ist bei Rushing Yards over expected. Er ist nicht einer der schlechtesten, also er ist nicht ganz der schlechteste, da gibt es noch schlimmere. Aber es ist schon echt, also Madison macht im Schnitt ein halbes Jahr weniger, als er sollte, pro Lauf. Und das ist halt einfach nicht gut. Das Ding bei Madison, und damit holt er es halt so ein bisschen raus, wenn er dann mal das richtige Gap trifft, dann macht er meistens auch mehr, als er sollte, weil er halt echt schwer zu tackeln ist.
Ja.
Und man würde sich halt einfach wünschen, dass der Typ eine vernünftige Vision hätte, weil dann wäre der halt richtig gut. Dann wäre der immer noch kein Home-Run-Hitter, aber dann wäre das wahrscheinlich ein sehr konstanter Running Back, der halt das nimmt, was die Defense und dein Blocking dir gibt. Und das reicht mir schon.
Ja.
Cam Akers ist auch kein guter Running Back. Ty Chandler, muss man natürlich gucken. Aber ich würde trotzdem beiden langsam mal gerne ein paar mehr Touches geben, als sie es aktuell bekommen. Und ich verstehe nicht so ganz, warum man wirklich jetzt versucht, Madison in die Dalvin Cook-Rolle zu kriegen, weil ich sehe keinen Grund dafür. Und Deswegen, also ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt der Schlüssel für diese Offense ist. Ich glaube nicht, dass das einen riesigen Unterschied macht, ob wir jetzt Cam Akers 5 oder 10 Touches mehr geben. Es wird hier und da ein paar, es wird hoffentlich und es würde hoffentlich unser Running Game ein bisschen konstanter machen und tatsächlich auch mal das ausnutzen, was unsere Line gibt, weil ja, PFF bewertet die Line ein bisschen über, was das Run-Blocking angeht, meiner Meinung nach. Also die Vikings sind durchaus mit einem guten Abstand laut PFF die stärkste Run-Blocking-Unit. Natürlich mit Offense-Line, Titans etc. Ich glaube tatsächlich, das geht bei PFF halt auch durch ein paar individuelle Performances ein bisschen höher, als es eigentlich ist. Weil Run-Blocking halt immer so ein Gesamtkunstwerk ist und bei PFF können aber halt individuelle Performances die Grade relativ stark hochziehen. Da ist dann die Grade von Darisaw, die Grade von O'Neill, von Josh Oliver, der ein sehr, sehr, sehr guter Run-Blocker ist. Das macht ein bisschen was aus. Deswegen, ich weiß nicht, ob die Vikings tatsächlich kollektiv die beste Run-Blocking-Unit sind. ESPN sagt da zum Beispiel schon ein bisschen was anderes. Wobei auch da die Vikings solide sind. Und das war ein Game. Also
ordentlich sind sie in jedem Fall. Egal nach welchem Maßstab du gehst, von welcher Plattform.
Genau.
So.
Und das
und auch. Man muss aber halt mehr rumkommen als das, was wir davon bekommen.
Ja, und da sind wir dann eben zum Beispiel auch wieder bei solchen Plays wie das, was ich gerade beschrieben habe. Ja. Du hast ein Play, was eigentlich perfekt geblockt ist. Es ist da. Es ist genau alles erreicht worden, was du willst. Und es wird nicht umgesetzt. Und das ist halt das, und wie gesagt, da möchte ich eigentlich nicht nur auf Mattison einschlagen, weil es halt echt viele Plays dieses Jahr gab, an denen halt einfach eigentlich das da war, was man brauchte und es irgendjemand verkackt hat. Ob das ein Receiver gewesen ist, der den Ball fallen gelassen hat in Open Space, ob das ein Fumble gewesen ist am Ende des Plays nach einem 20-Yards-Raumgewinn, ob das ein gut geblocktes Play ist, in dem Cousins dann den Ball aber überhastet wieder irgendwo hinwirft, wo er nicht hin soll. Es ist alles da gewesen dieses Jahr schon. Aber es ist halt, ich gebe dir schon recht, ich würde gerne mehr Touches für Akers und Ty Chandler sehen und deutlich weniger Alexander Mattison. Gut. Dann gehen wir in die Preview rein und bleiben dann erstmal bei der Vikings Offense und schauen uns das Matchup an gegen eine Defense der 49ers, die ja bekanntermaßen nicht ganz schlecht ist.
Ja, also die Niners Defense funktioniert aktuell, ich glaube, da gibt es nicht viel zu diskutieren, auf Top 3 Defense Niveau und sie ist nicht unbedingt die dritte davon, die könnte halt auch locker die erste oder zweite davon sein. Die sind verdammt stark und zwar auf allen Ebenen in der Defense. Die Defensive Line bringt auf allen Positionen Druck, die Corner machen alle eine solide Season. Linebacker, Safeties, also gerade auch wenn man sich auf PFF mal diese Aufstellung aufmacht, da gibt es keine einzige Stelle, wo man sagt, das ist der Weak Link in dieser Defense und die kannst du angreifen. Jeder einzelne Defensive Starter bei denen macht eine gute Saison. Und das muss man erstmal hinbekommen. Es gibt viele gute Defenses, aber irgendwo gibt es bei den meisten einen oder zwei kleine Schwachstellen. Und die Niners sind durch die Bank eigentlich eine verdammt gute Defense.
Ja, es ist schwierig. Du hast es eigentlich schon gesagt, es ist schwierig, Angriffspunkte zu finden, weil, um das mal zu verdeutlichen, was du jetzt gerade gesagt hast, von den Spielern, also wenn wir nach Snapcounts gehen, die 16 Spieler mit den meisten Snaps, die schlechteste PFF-Grade davon ist Isaiah Oliver, der Cornerback, mit einer 64,5 Grade. 64,5 ist Überdurchschnitt.
Ja.
Und
ja, das ist absolut solide. Also
der erste, also der Spieler unter einer 60er Grade mit dem höchsten Snap Count ist der 17. Ist der mit dem 17 meisten Snaps, 59 insgesamt im Laufe dieser Saison, ist Kerry Hyder, der Defensive End. Das ist ein Rotational Pass Rusher, der halt nicht gut im Laufspiel ist, der aber halt auch nicht viel Laufspiel spielt, weil er ist ein Rotational Pass Rusher. Also, um da mal zu gucken, also 46 von seinen 59 Snaps sind als Pass Rusher gewesen. Dementsprechend die große Schwäche, die er hat und die seine PFF-Grade halt unter die 60 drückt,
ist nicht relevant, die sehen wir kaum.
Ja, die ist fast irrelevant. Und dann müssen wir weitergehen bis zu einem Spieler, also um eine wirklich schlechte PFF-Grade zu finden, müssen wir zurückgehen auf einen Spieler, der bisher in 2 Spielen auf dem Feld gestanden hat mit insgesamt 17 Defensive Snaps im Laufe der Saison. Das ist Dee Winters, ein Linebacker mit einer 30,9er PFF-Grade. Also es ist absurd, wie ausgeglichen diese Defense ist. Und es ist wirklich... Du hast natürlich die 2, 3 Topstars. Du hast Nick Bosa, der wieder eine absurd gute Saison spielt. Du hast Javon Hargrave, der ein sehr großer Test für diese Defensive Line wird. Natürlich noch im Zusammenspiel mit Arik Armstead, mit Javon Kinlaw. Drake Jackson noch als weiterer Edge-Rusher. Uff. Selbst ein Clelin Ferrell, der eigentlich als Bust abgestempelt war bei den Raiders, spielt okay, natürlich nicht auf Top-5-Pick-Niveau, sondern ist halt auch ein Rotational Piece in dieser Defensive Front, was halt hier und da mal auf dem Feld steht. In dem Fall...
Gut, wobei man da auch sagen muss, den hätte außer den Raiders, glaube ich, auch niemand an Top 5 gepickt.
Also, das ist richtig.
Der Pick war damals, ich glaube, das war allgemeine Erheiterung in unserem Call damals. Aber ja, also...
Aber ich meine, wir reden halt bei den Niners auch immer über die Defensive Line. Und zu Recht, diese Defensive Line ist sehr gut. Die Vikings haben mit ihrer Offensive Line gezeigt, dass sie auch eine Elite-Defensive Line zumindest so weit kontrollieren können, dass sie uns das Spiel nicht kaputt haut. Ja. Das haben die Vikings gegen die Eagles gezeigt. Ich bin gespannt, ob man das gegen die Niners wieder so wiederholen kann. Das wäre wichtig. Das Problem ist nur, die Linebacker mit einem Fred Warner, insbesondere einem Dre Greenlaw und auch die Secondary, ob das die Safeties sind mit Gibson und Hufanga oder eben die Cornerbacks, Es gibt keine Schwäche in dieser Defense. Also, man kann halt nicht sagen, okay, wir schmeißen den Ball schnell weg, damit neutralisieren wir den Pass Rush, weil die können nicht covern und deswegen werden unsere Spieler schnell frei. Das passiert nicht. Und das ist dieses Mal, und diese Saison sage ich das jetzt ganz klar, das ist das erste Mal diese Saison, wo ich ganz klar sage, das Secondary gegen Receiver Matchup geht ganz klar an den Gegner der Vikings.
Und ja, zwar vor allem
sehr, sehr eindeutig ohne Justin Jefferson.
Ich wollte gerade sagen, vor allem ohne Jefferson gibt es da, glaube ich, auch, also du wirst von mir keine Widerworte zu der These hören. Das gewinnen die auf jeden Fall.
Mit Jefferson hätte ich gesagt, okay, das könnte sogar noch in Richtung Vikings gehen, weil es kein DB gibt, der Jefferson One-on-One nehmen könnte. Ja. Und dementsprechend hätte man wieder Ressourcen auf Jefferson verwenden können und damit hätten wir Chancen für Addison und Hawkinson gehabt. Da jetzt aber nun mal Jordan Addison der Nummer 1 Receiver ist, den kriegt einen Charvarius Ward, den ich übrigens vor 2 Jahren, erinnert euch an unsere Free Agency Berichterstattung, das ist der eine Spieler, den ich unbedingt wollte. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie der bei den Niners spielt, dann weiß man, warum ich ihn wollte.
Ja.
Der kann einen Jordan Addison nehmen. Easy. Und Fred Warner kommt mit TJ Hawkinson klar. Und das ist das, wo ich ganz ehrlich das Gefühl habe, das kann... Entweder ist es das Spiel, wo die Vikings-Offense tatsächlich mal ihren Kopf aus dem Hintern zieht und es irgendwie schafft, mal kompetent auszusehen. Oder wenn die das nicht schaffen, wenn die es nicht schaffen, mal ein perfektes Spiel zu spielen, mal ein cleanes Spiel zu spielen, dann glaube ich, kann das ein sehr, sehr, sehr bitterer Auftritt werden. Und ich hoffe das nicht für unsere vielen Fanclub-Mitglieder, die gerade in Minneapolis sind, aber dann kann das richtig hässlich werden. Also dieses Spiel morgen hat absoluten Meltdown-Charakter. Also das kann richtig schlimm werden. Ich hoffe nicht, dass
auf jeden Fall. Wird. Und
wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass zumindest die Möglichkeit bestand, dass es schlimm wird. Und es ist nicht so geworden. Aber morgen kann das offensiv richtig, richtig schlimm werden. Ich habe echt deutlich mehr Hoffnung, auch natürlich wegen der verletzten Situation, aber ich habe echt deutlich mehr Hoffnung, wenn wir auf das Matchup mit unserer Defense gucken.
Ja.
Es ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Matchup ist, wo ich uns klar im Vorteil sehe. Aber es ist ein Matchup, was ich für machbar sehe und wo ich glaube...
Ausgeglichener auf jeden Fall als umgekehrt.
Ja, wo ich halt glaube, dass es möglich ist. Auch, ich werde auch gleich nochmal erklären, warum ich glaube, dass es möglich ist. Aber trotzdem, defensiv wird das, für unsere Offense wird das ein ganz hartes Spiel. Und ich weiß nicht, ob ich es bisher schon mal gemacht habe, aber um mal unseren Tipps vorzugreifen, ich glaube, ich werde die Vikings Offense unter 20 Punkten tippen. Und das ist das Spiel, wo du dich als Offense echt redeemen kannst, weil du halt echt mal dein Potenzial gegen eine sehr, sehr, sehr starke Defense zeigen kannst. Aber wenn man es nicht schafft, die ganzen Fehler, die man dieses Jahr gemacht hat, mal auszuschalten und mal ein sauberes Spiel zu spielen, dann wird das richtig hässlich morgen. Nicht morgen, übermorgen, aber dann wird das ein ziemliches Massaker. Dann werden wir wieder so ein richtig schönes Kirk Cousins Monday Night Narrativ-Spiel sehen.
Na, super. Da freue ich mich drauf, auf die sehr fundierten Kommentare hinterher. Wie gesagt, diese Defense ist so wirklich. Du guckst dir diese Defense an und du siehst keinen Kratzer drin. So, diese Defense ist ein scheiß nagelneuer AMG, frisch aus dem Werk, der bei dir auf den Hof rollt und du siehst keinen Makel dran. Das ist der Wahnsinn. Also, ich hab keine Ahnung, seit ich angefangen habe, vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahren, mich wirklich intensiver mit auch der Vorbereitung und sowas zu beschäftigen. Ich habe noch nie so eine komplette Unit gesehen. Die ist einfach von vorne bis hinten mindestens gut. Gut bis sehr, 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 sehr gut. Und also, wie ich es mal gesagt habe, dass du so einen hohen Schnitt hast und da kein einziger rausfällt. Was habe ich noch nicht gesehen vorher?
Und das Ding ist halt auch, und das macht das halt meiner Meinung nach so besonders. Es gab schon sehr ausgeglichene Units, die man gesehen hat. Die Vikings 2017 in der Defense, auch ein Beispiel, was man da nennen kann. Das war eine sehr ausgeglichene Unit mit wenig Schwächen. Nicht keine, so wie die Niners jetzt, aber sehr wenige Schwächen. Was es aber meiner Meinung nach besonders macht gegenüber dem, ist, wenn du eine so ausgeglichene Unit hast, dann ist das oft, du hast sehr viele A- oder B-Spieler, die halt insgesamt eine tolle Unit ergeben, wo aber keiner so richtig raussticht. Bei den Niners ist es aber so, du hast keine Schwäche und trotzdem hast du Nick Bosa, trotzdem hast du einen Javon Hargrave, trotzdem hast du einen Fred Warner. Also du hast halt auch noch diverse richtig krasse Standouts. Und das macht es halt so schlimm, weil eigentlich müsstest du dich auf diese Standouts konzentrieren und die aus dem Spiel nehmen. Dafür musst du aber...
In dem Moment, wo du das machst,
kann halt
dich jeder andere zerlegen.
Ja, da musst du halt Ressourcen dann hinbringen und dann hast du aber halt noch 8 andere Spieler auf dem Feld, die alle gut sind und die dann ihren Spaß haben werden. Und das macht so ekelhaft, gegen diese Defense einen Gameplan zu entwerfen. Und ich glaube, unsere Zuhörer haben es schon gemerkt, dass sonst geben wir ja immer so einen kleinen Hint, womit man diese Defense angreifen kann, was man vielleicht tun könnte, um die Schwächen dieser Defense offenzulegen. Bisher hat keiner von uns darüber gesprochen, wie die Vikings diese Defense attackieren können, weil es gibt da halt einfach keinen Blueprint. Es gibt da halt nicht den Spieler, den kannst du attackieren. Es gibt nicht, okay, die sind anfällig gegen Kurzpass, okay, die sind anfällig tief, die sind anfällig über die Mitte. Nein, die sind nicht anfällig, nirgendwo. Es geht nicht darum, den Pass Rush aus dem Spiel zu nehmen, irgendwie mit Max Protections, weil dann hast du eine sehr gute Secondary, die gegen sehr wenige Receiver covert. Du kannst aber gleichzeitig auch nicht wirklich mit Quick Game machen, weil die Secondary auch dafür zu gut ist. Gleichzeitig kannst du aber halt auch nicht wirklich tief die Secondary angreifen und mal herausfordern, weil dann hast du einen Pass Rush, der dich halt zerlegt und der dich auch im Zweifel mit 4 Mann zerlegen kann. Das ist so die eine Hoffnung, die ich habe. Die Niners blitzen nicht sonderlich viel, müssen sie ja auch nicht, weil die halt einen Foreman Rush haben, der gut genug ist. Da habe ich so die eine Hoffnung, die ich habe, weil die große Schwäche der Vikings in der Offensive Line ist ja eben Kommunikation und so etwas ausgefallene Pressure Looks, die ihr oft halt nicht richtig identifiziert kriegen. Das ist auch nicht zwangsläufig eine O-Line-Schwäche, das kann auch am Quarterback liegen, weil der Quarterback gibt sehr viele Protection Calls. Also bei den Vikings ist es wohl so, Bradbury gibt den ursprünglichen Protection Call und Cousins hat ein Vetorecht. Das heißt, wenn Bradbury einen Protection Call gibt, Cousins sich hinstellt, eine Defense sieht, sagt, okay, diese Defense gegen diesen Protection Call, das funktioniert nicht, kann Cousins den Protection Call nochmal ändern. So ist es bei den Vikings.
No.
Dementsprechend, viele dieser Probleme, die wir auf die Offense Line packen und auf die Kommunikation mit der Offense Line, ist im Zweifel auch Cousins, der nicht den richtigen Protection Call gibt. Und meiner Meinung nach ist das eine Schwäche von Cousins, dass er an manchen Stellen nicht den richtigen Protection Call erwischt. Gegen die Niners ist das gar nicht so das große Problem, weil die Niners sind nicht fancy. Müssen sie halt auch nicht sein. Und
waren sie ja die letzten Jahre schon. Ne? Die rennen dir halt straight up ins Gesicht und die overpowern dich einfach.
Ja. Aber das ist einerseits das Gute für die Vikings, weil die größte Schwäche der Vikings wird wahrscheinlich nicht angegriffen oder nur sehr begrenzt angegriffen. Auf der anderen Seite ist es halt eben auch das große Problem, weil es wird genau deswegen so gemacht, weil du halt einfach so gut bist und du musst nicht fancy sein. Und wenn du so gut bist und einfach spielen kannst, dann macht es das halt noch viel schlimmer, weil dann macht keiner Fehler. Wenn du einfach spielst, dann macht da keiner Fehler. Und dann hast du das nächste große Problem. Du brauchst halt eigentlich jemanden, der Fehler macht, damit du diese Defense schlagen kannst. Und es passiert nicht.
Na. Also abschließendes Wort zu Niners Defense.
So
in der Art wird es höchstwahrscheinlich dann am Montag oder Monday Night aussehen. Drehen wir das Ding doch mal um, oder?
Ja, und man mag es kaum glauben, da sollte die Stimmung tatsächlich mal besser sein. Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass wir uns weniger Gedanken um die Defense machen?
Ja, also ja, unsere Defense, sie ist jetzt von den Total Stats her, Yards Allowed und sowas, nicht sonderlich viel besser wie die vom letzten Jahr. Aber so diesen Eye-Test, dieses Subjektive, was wir wahrnehmen, also diese Defense macht viel, viel mehr Spaß. Sie ist deutlich aggressiver, sie setzt gegnerischen Quarterbacks richtig zu. Wir haben teilweise Blitz-Rates von 80%. Also ich glaube, im letzten Game waren es knapp 80%. Das ist komplett Banane. Andere Teams liegen irgendwo bei 30% oder sowas. Also Brian Flores macht seinem Ruf halt wirklich alle Ehre. Und es liegt vielleicht auch ein Stück weit dran, dass er eben halt nur diesen einen qualitativ hochwertigen Pass-Rusher mit Hunter hat und dass er irgendwie gucken muss, wie er diesen Pressure eben generiert, wenn die D-Line das selber nicht hinbekommt. Oder die Edges eben. Und dann muss er eben diese Blitzes bringen. Aber es funktioniert, er macht es auf einem guten Niveau und er schafft es, QBs under pressure zu setzen. Und das ist der Punkt, Das wird morgen am Montag extrem spannend, weil eben, wie vorher schon erwähnt, die Niners ja hauptsächlich Quick Game, also Quick Passing Game und Running Game und alle möglichen Zwischenvarianten davon präferieren. Und das eigentlich dein Pass Rush ja sehr effektiv aushebelt. Ich traue Flores aber zu, dass er dafür Lösungen findet. Also der hat die Kreativität dafür, dass er da diesen Mittelweg findet, um Purdy unter Druck zu setzen. Purdy ist jetzt nicht der absolut mobilste Quarterback, der dir im Zweifelsfall auch wegrennt. Also wenn du es irgendwie schaffst, das Containment zu halten und ihn an Ort und Stelle zu halten, was eigentlich funktionieren sollte, weil er ist nicht der große Läufer, dann solltest du ihn auch pressuren können. Und gerade wenn McCaffrey wegfällt, wenn Samuel wegfällt, geht eben diese Wunderwaffenkomponente, die die Niners ja so oft benutzen, die geht ihnen einfach abhanden dadurch. Und dann bleibt eigentlich von den Offensivwaffen hauptsächlich Brandon Ayuk übrig. Natürlich hast du George Kittle, du hast einen Tight End, der eine absolute Receiving-Waffe ist. Aber demgegenüber haben wir zwei sehr, sehr gut spielende Linebacker diese Season. Wir haben Ivan Pace, der ja wirklich teilweise wie so eine hitzesuchende Rakete übers Feld schnell und irgendwo einschlägt und halt auch schnell überall ist, wo er sein muss. Der hat diese Quickness dafür. Und wir haben einen Hicks, der wirklich eine verdammt solide Saison spielt. Also gerade in Coverage macht er sich diese Season richtig gut. Und die zwei können das schon mit einem Kittel aufnehmen. Zumindest bis zu einem bestimmten Grad, so dass es halt keine Vollkatastrophe wird. Die Frage ist, haben wir einen Corner, der Brandon Ayuk in Ketten legen kann praktisch? Weil der spielt eine verdammt gute Saison. Also Brandon Ayuk wird auf Wideout diese Season mit Abstand zum Nummer 1 Receiver der Niners. Und da habe ich so ein bisschen die Bauchschmerzen. Wenn wir jetzt wirklich all out gehen, um Purdy zu pressuren, haben wir jemanden, der mit Ayuk mitrennt, der diesen Menschen shadowen kann, der ihn rausnehmen kann. Weil ich weiß nicht, ob wir viel den Safety over top halten können, weil wir werden vermutlich sehr, sehr fette Box-Packages vorne brauchen, um da irgendwie das Containment zu halten, um das Quick-Game zu limitieren. Und halt genügend Leute vorne zu haben, um auch Swing Passes und ähnlichen Scheiß zu verteidigen. Und dementsprechend, das ist so dieses Zweischneidige. Was will ich? Aber im Zweifelsfall habe ich bei beidem, sowohl offensiv wie defensiv, so ein bisschen den YOLO-Attempt diese Woche. Und ganz ehrlich, wenn es einen Quarterback in der Liga gibt, auf dem er diese dumme Phrase System Quarterback anwenden kann, dann ist es Brock Purdy. Dieser Mensch hat nicht die größte Athletik, hat nicht den dicksten Arm, ist kein super herausstehender Quarterback, aber er hat ein super einfaches und gleichzeitig effektives System, in dem er arbeiten kann, wo er einfach nur schnell den Ball rausbringen muss, keine Fehler machen muss und den Rest machen seine Playmaker für ihn. Da ist jetzt natürlich die Frage oder die Hoffnung, Samuel und McCaffrey, wenn die zwei rausfallen, sehe ich durchaus Potenzial, dass wir da den Offense-Plan der Niners gut stören können tatsächlich.
Ich finde es wirklich spannend. Und nochmal, ich wünsche es eigentlich unseren mitgereisten Fanclub-Mitgliedern nicht, aber es könnte echt ein ugly defensive Battle werden.
Ein defensivlastiges Game ist ja geil, solange es halt ausgeglichen bleibt irgendwie.
Ja, da habe ich halt leider meine Zweifel mit.
Ja.
Aber es könnte schon echt defensiv, sehr, sehr defensiv zugehen. Das Ding ist, die Vikings haben dieses Jahr eigentlich was geschafft, was sehr ungewöhnlich ist. Einerseits blitzen die Vikings extrem viel, andererseits sind die Vikings relativ gut darin, dieses Jahr explosive Plays zu limitieren. Also, was das angeht, wenn es darum geht, wie viel Prozent explosive Plays ein Team zulässt, da sind die Vikings echt gut dieses Jahr. Also was heißt echt gut, aber doch zumindest relativ ordentlich. Und das macht die Nummer meiner Meinung nach spannend, weil auch wenn man tief eigentlich angreifbar ist, wenn man viel blitzt oder zumindest in der Theorie tief dann angreifbar sein sollte, ist es dieses Jahr tatsächlich nicht so stark. Also die Vikings haben da wirklich eine gute Balance gefunden, obwohl man sehr viel blitzt. Und ja, das, was ich halt spannend finde, und da finde ich, da passt dieses Matchup jetzt echt gut. Brandon Ayuk spielt eine super Saison, ist aber halt hauptsächlich auch jemand, der fürs vertikale Passing-Game der Niners gebraucht wird.
Ja.
Ayuk hat eine Average Depth of Target, also die durchschnittliche Tiefe, in der er angeworfen wird, von 15,1 Yards, also wirklich tief. Er ist aber auch nur einer von nur zwei Receivern, die mehr als 10 Yards haben. Der zweite ist Jahuan Jennings. Und das ist es halt eigentlich schon. Ansonsten ist alles, was die Niners machen, Quick Game. Und eben das, was ich gerade schon gesagt habe, Ball in die Hand der Playmaker und mach was damit. Jetzt fehlen aber eben eventuell zwei der wichtigsten Playmaker, die genau das gemacht haben. Und wenn McCaffrey und Debo tatsächlich fehlen sollten, dann hast du zwar immer noch sehr viele Leute, die grundsätzlich sehr kurz angeworfen werden, aber ob da jetzt diese kurzen Bälle in die Hände von Christian McCaffrey und Debo Samuel kommen oder halt eben in die Hände von, ja, George Kittle ist da auch noch relativ gefährlich, aber ansonsten Willie Snead, Jordan Mason, Ronnie Bell, Ray McLeod, habe ich jetzt nicht so viel Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Die kriegen wir schon irgendwie getackelt. Und wenn die Vikings das halt schaffen, die explosiven Plays auf Ayuk zu verhindern und gleichzeitig diese ganzen Quick-Game-Geschichten zumindest limitieren, ganz ausschalten kannst du sie nicht und es ist auch ein klassischer Blitz-Counter, diese Quick-Game-Geschichten, aber das zumindest limitieren, weil halt eben Leute wie McCaffrey oder Samuel fehlen, dann glaube ich, haben die echt eine gute Chance. Und jetzt kommt das, was mich etwas gewundert hat. Normalerweise eine Quick-Game-Offense ist gegen den Blitz sehr stark, weil das halt genau die Art und Weise ist, den Blitz auszuhebeln. Das Ding ist aber zwei Faktoren. A, Brock Purdy ist tatsächlich unter dem Blitz anfällig. Er macht nicht sonderlich viele Fehler, aber du kannst dein Spiel deutlich verkürzen nochmal. Die Yards pro Versuch droppen von fast 10 auf 7. Um 3 Yards, das ist ein großer Unterschied. Wenn Purdy geblitzt wird. Deswegen wird Purdy tatsächlich auch relativ viel geblitzt. Also Purdy hat eine Blitzrate von über 40% gegen sich. Das ist relativ hoch. Weil er halt eben dann sehr, sehr kurz wird. Sehr viel seine Checkdowns nimmt. Und ja, in dieser Offense ist das ein solides Mittel und damit kann man noch erfolgreich sein. Aber die Vikings haben halt eine Defense, die da sehr gut gegen ist. Denn die Vikings sind wiederum sehr speziell, weil normalerweise sagt man halt immer, Team blitzt viel, also viel Single High, viel Man Coverage. Die Vikings spielen aber tatsächlich relativ viel Too High, was für ein Blitzing-Team eigentlich sehr merkwürdig ist, weil das machst du normalerweise nicht. Und das Zweite ist, die Vikings spielen eigentlich eine sehr durchschnittlich hohe Zahl an Man-Coverage. Also die spielen durchaus auch relativ viel Zone, was man eigentlich nicht unbedingt erwartet hätte. Machen sie aber. Und das machen sie nicht schlecht. Und das ist das, was, glaube ich, den Niners echt wehtun kann. Weil wenn du Zone spielst, dann hast du halt deinen Blick nach vorne. Und dann bist du halt gerade bei diesen Quick-Geschichten, okay, jetzt nach vorne tackeln, bist du da viel schneller dran, als wenn du da viel Man-Coverage spielst. Und wenn du das halt schaffst, mit Blitzen Purdy unter Druck zu bringen und aus dem Rhythmus zu bringen und gleichzeitig eben das Quick-Game rausnimmst, indem du sagst, okay, ja, fang den Ball für 3 Yards, aber dann tackeln wir dich da auch für 3 Yards, dann haben die Vikings echt eine Chance.
Ja, pass auf. Und jetzt kommen wir noch zu dem großen Punkt, den wir im Vorfeld schon angesprochen hatten. Passblocking oder allgemein O-Line bei den Niners, da kann man durchaus Druck generieren. Da kann man blitzen, da kann man aber auch mit der normalen D-Line Druck generieren. Weil, so, also ich habe mich vorher selber dabei ertappt, wenn ich so in meinem Kopf in mich gehe und sage Niners O-Line, dann habe ich die traditionell als sehr, sehr stark immer im Hinterkopf gehabt. Wenn man sich jetzt aber diese O-Line anguckt, ich meine, Trent Williams mit einer plus-minus 82er Grade macht seinem Namen alle Ehre. Trent Williams ist Trent Williams. Der Typ ist einfach, vorher schon gesagt, Hall of Fame Level Tackle. Der fällt vermutlich aus, oder zumindest hat zwei von drei Trainingsterminen nicht wahrgenommen. Und da guckt man sich den Rest dieser Line an. Also Banks, Brandle, Burford, die sehen alle richtig, richtig schlecht aus dieses Jahr. Also diese Line ist komplett im Best Case noch durchschnittlich, teilweise im Pass-Blocking eine absolute Katastrophe. Also Spencer Burford, der Right Guard, rennt mit einer 14er Pass-Blocking-Grade rum. Sowas hat auf einem NFL-Feld, also wirklich bösartig gesagt, nichts zu suchen. Das ist so absurd schlecht teilweise. Und das widerspricht halt so komplett diesem Bild, das man eigentlich von der Niners O-Line immer hat. Weil die laufen den Ball effektiv, die haben normalerweise immer relativ cleane Pockets, die schieben dich normalerweise. Diese Season, diese O-Line, also wenn wir gegen die keinen Druck hinkriegen, weiß ich auch nicht. Also wir haben schon deutlich, deutlich stärkere O-Lines dieses Jahr überwunden und konnten Druck generieren.
Ja.
Und wenn dann noch Trent Williams auch noch ausfällt, also, keine Ahnung, du hattest vorher den Backup kurz angesprochen von Trent Williams. Der ist ja auch nicht so das Wahre, ne?
Ja, der Backup ist ein solider Backup, aber ein solider Backup ist halt eben doch noch ein sehr starker Qualitätsverlust gegenüber Trent Williams. Und Trent Williams ist der einzig gute Spieler in dieser Offense-Line, muss man ganz einfach so hart sagen. Also, Brandle, der eigentlich die letzten Jahre noch relativ gut aussah, sieht dieses Jahr überhaupt nicht gut aus. Burford hast du schon angesprochen, absolut unter ferner liefen, Aaron Banks nur unwesentlich besser, der Right Tackle auch absolut unterdurchschnittlich, der Typ. Also wie gesagt, Trent Williams ist der einzig gute Spieler in dieser Offensive Line. Und normalerweise wird man ja sagen, okay, gerade gegen Quick Game blitzen wir halt vielleicht ein bisschen weniger und machen die halt One-on-One kaputt. Problem ist nur, rein individuell, abgesehen von Hunter, ist halt der Vikings Pass Rush auch, um Stefan zu zitieren, Bodensatz der Liga.
Ja.
Deswegen werden die Vikings trotzdem blitzen müssen. Diese Blitze können aber halt tatsächlich funktionieren. Die würden mindestens dafür sorgen, dass die Niners halt sehr, sehr, sehr schnell ihren Ball loswerden müssen. Und wenn die Vikings das dann schaffen, das Spiel vor sich zu halten und die Leute zu tackeln, dann habe ich ein echt gutes Gefühl, was ja die Defense angeht. Und dann ja, hätte ich jetzt eigentlich gesagt, wenn das Matchup von unserer Offense gegen diese Niners Defense nicht so verheerend wäre, dann wäre ich echt optimistisch.
Ja. Ja, gehe ich mit. Also, ja, das ist unsere Offense gegen deren Defense Matchup ist halt wirklich übel, aber. Ja, wir kommen schon Richtung Schlussworte, ne?
Ja.
Ich habe es vorher einmal kurz angewähnt. Ich erhoffe mir so ein richtiges YOLO-Game. So, und zwar auf beiden Seiten. In der Defense, Alter, Flores, mach, was du machst. Mach Purdy einfach komplett die Hölle heiß. Mach ihm den Tag wirklich zur Hölle. Und blitz ihm wirklich die Seele aus dem Leib. Halt einfach an dem fest, was wir können. Wenn Samuel und McCaffrey raus sind, dann bleibt halt noch Ayuk als der große Star und den muss Purdy erstmal tief finden, um dich zu hitten. Also wieder der ganz klassische Ansatz, so, dann zwing ihn dazu, dass er dich tief schlagen muss. Das ist nicht Purdys Game, er kann es, aber es ist nicht seine präferierte Spielweise. Und da lassen sich auch Fehler provozieren. Und von denen können wir dann absolut profitieren. Und offensiv umgedreht, ich will mal so ein richtiges Angry Kirk Game wieder. So, nimm diesen Scheißball und fetz den Niners um die Ohren. Du bist der absolute Underdog in diesem Matchup, Offense gegen Defense. Drauf geschissen. Zieh's durch. Wenn's schief geht, tritt genau das ein, was eh jeder erwartet, was eintritt. Aber damals so richtig die Eier auf den Tisch legen und sagen, okay, wir lassen uns davon nicht einschüchtern und die Niners auf dem falschen Fuß auf dem falschen Fuß erwischen. Und dann müssen einfach die Receiver diesen Step-Up machen. Aber den können sie halt auch nur machen, wenn Cousins, wie du vorher angesprochen hast, er muss halt diese O-Line vertrauen und halt auch wirklich mal diese, was er letztes Jahr in seinen Comeback-Drives immer gemacht hat, diese unglaublichen Laser werfen und da aggressiv in diese Lücken reinwerfen und seinen Receivern die Chance geben, eben diese Plays zu machen. Wie gesagt, du bist der Underdog, was hast du zu verlieren in diesem Game? Das Einzige, was du machen kannst, ist, da hinzutreten, dein Mann zu stehen und auf einmal die ganze Liga zu upsetten.
Es ist auch wirklich die einzige Möglichkeit, die Vikings haben. Die Vikings müssen aggressiv sein, die Vikings müssen es irgendwie schaffen, das Gaspedal durchzudrücken und damit die Niners irgendwie früh zu erwischen. Wenn du es schaffst, dieses Gamescript früh in deine Richtung zu bringen und dann den Fuß auf dem Gas hältst, dann hast du die Möglichkeit, da ein bisschen was mitzunehmen. Ich glaube, ich habe echt meine Befürchtung, weil weder Cousins, also gerade Cousins dieses Jahr nicht sonderlich aggressiv war und die Vikings halt eben auch bei einer nicht sehr aggressiven und riskanten Spielweise trotzdem viele Fehler gemacht haben. Das macht halt für mich dieses Matchup so brutal, aber ich habe halt, also du musst als Offense in diesem Spiel komplett das Gas bis zum Boden durchdrücken. Und wenn du dann Fehler machst, es wieder zu Turnovern kommt, okay, ja, mein Gott, dann ist das halt so, diese Defense ist halt nun mal stark, aber wenn man jetzt eben versucht, nur um Turnover zu vermeiden, halt ein super risikoarmes Spiel zu spielen und viel mit Checkdowns und viel mit hier ein bisschen kurz, da ein bisschen kurz, du wirst nicht viele offene Receiver kriegen, dementsprechend wirst du auch nicht viele offene Receiver haben, die du anwerfen kannst. Du kannst nicht lange den Ball halten, weil du wirst unter Druck kommen. Auch mit einer guten Offensive Line vor dir wirst du gegen diese D-Line unter Druck kommen. Da geht überhaupt gar kein Weg dran vorbei.
No.
Und deswegen wird es wirklich darauf ankommen, dass wir eben, wie du sagst, so ein richtiges YOLO-Kirk-Game kriegen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, dass das offensiv halbwegs ertragbar wird. Ja, kommen wir dann mal konkret zu den Tipps, zu den Scoring-Tipps für diesen Spieltag.
Also ich kann mir schon denken, in welche Richtung du tippst, deswegen mache ich was anderes. Ich gebe uns den Upset. Wir müssen ja irgendwie ein bisschen das Positive halten. Ich sag 24-21 Upset Win.
Ich sehe es einfach nicht. Also, ich habe es gesagt, ich wäre echt optimistisch, wenn unsere Offense dieses Jahr besser wäre. Weil das Matchup unserer Defense gegen die Niners Offense, das sieht echt nicht schlecht aus. Und da kann ich mir echt vorstellen, dass man da ein paar Punches landen kann. Aber diese Offense muss das ummünzen. Und das sehe ich dieses Jahr einfach bisher nicht. Und das sehe ich vor allem nicht gegen diese Niners Defense. Und deswegen, so leid es mir echt tut für die Leute, die rübergefahren sind und die sich das angucken und die dafür vermutlich alle einen vierstelligen Geldbetrag für ausgegeben haben. Es tut mir wirklich leid, aber ich sehe ein 23-10 Sieg für die 49ers.
Ja, ist realistisch. Also ist absolut, würde mich auch nicht wundern. Aber wie gesagt, einer muss ja hier die Fahne hochhalten, ne?
Ja, Bold Predictions.
Bold Prediction ist das Jordan Addison Breakout Game mit 100 Yards und 2 Touchdowns.
Das gegen dieses Secondary sehe ich halt absolut gar nicht. Aber bold ist es.
Wir gehen full YOLO auch in der Prediction.
ich muss eigentlich was Defensives machen. Weil, wie gesagt, ich glaube. Und damit gehe ich jetzt gegen meinen Tipp, weil ich glaube, wenn das passiert, dann wird der Score zumindest ein bisschen höher sein. Ich glaube, wir sehen nach langer, langer Zeit mal wieder einen Harrison Smith Pick Six. Und ich weiß, wir haben nicht den allerbesten Track Record, wenn es darum geht, DBs mit Pick Sixes in Bold Predictions zu packen.
Hatten wir da überhaupt schon mal einen Treffer?
Ich glaube tatsächlich ja, aber seitdem wir das in jeder Bold Prediction mit Trenton Sullivan gemacht haben, hat es halt nicht funktioniert.
Gut, lag es an uns oder an Trenton?
Ja, da könnten die Meinungen jetzt auseinandergehen oder auch nicht. Gut, lassen wir das. Ja, ich sag's mal so, wir sind zwar heute nur zu zweit gewesen, aber ich vermute an diesem Punkt, werdet ihr schon mitbekommen haben, wir haben ja auch Podcaster, die mit in Minneapolis sind und auch die haben es sich nicht nehmen lassen, Teil dieses Podcasts zu werden. Leider nicht während der Aufnahme direkt, weil sie ihr Zeug nicht dabei haben. Shame on you. Ich habe damals mein Zeug mit nach Minneapolis genommen und dann nichts aufgenommen, aber ich habe es dabei.
So eine schlampige Vorbereitung, also ehrlich.
trotzdem, es wird schon passiert sein, habt ihr sie über einen Spieler gehört, unter anderem mit ihren Bold Predictions. In dem Sinne wünsche ich allen, die nach Minneapolis geflogen sind, dass mein Tipp nicht in Erfüllung geht, sondern dass ihr da ein schönes Spiel zu sehen bekommt. Und wünsche uns allen, die zu Hause geblieben sind, natürlich auch ein nettes Spiel. Ein entspanntes Red Zone gucken morgen, weil das ist ja auch mal was ganz Nettes, wenn man das mal tun kann. Ohne da große emotionale Stakes drin zu haben.
Abseits von Fantasy Football.
Natürlich.
Meine Season läuft nämlich entsprechend beschissen.
Ja, in dem Sinne, aber allen ein schönes Spiel, schönes Erlebnis an alle, die in Minneapolis sind. Skol Vikings.
Ja, Skol, haut rein und bringt uns die Punkte mit zurück.
Also wir sind ja gerade hier beim Skulltrip. Wir haben aktuell 8:45 morgens. Es ist strahlender Sonnenschein, bestes Wetter hier. Wir können locker ohne Jacke alles raus, haben so 14, 15 Grad, in der Sonne noch wärmer. Ja, ist einfach mega bis jetzt. Also wir sind gestern angekommen, alle noch ziemlich K.O., bisschen noch Jetlag geplagt, aber macht einfach richtig Laune. Und der Höhepunkt kommt dann natürlich am Montag mit dem Spiel gegen die Niners. Na, mal schauen, was wird. Meine Bold Prediction ist auf jeden Fall, Kenny Nwangu kommt ja wieder zurück, ist wahrscheinlich im aktiven Kader und ich sage, er macht direkt in seinem Comeback-Spiel 2 Touchdowns, einen als Kick-Return und einen aus dem normalen Spiel heraus. Also Bold Prediction, 2 Touchdowns Kenny, davon einer Special Team und einer normal. So, das war's von mir aus Minnesota. Legt euch wieder hin, hier fängt der Tag ja erst an. Bis demnächst. Skull.
Skull, Christoph hier, live aus Minneapolis. Wir haben uns gerade das Stadion angeguckt und ja, irgendwie ist doch Optimismus da, dass wir das Spiel gewinnen und deswegen tippe ich auf ein super knappes 21-20 für unsere Vikings und die Bold Prediction meinerseits ist, dass wir ja ein besseres Laufspiel auf das Feld bringen als San Francisco und ich denke, das ist mehr als bold genug, weil dafür unsere Defense einiges machen muss und ebenso unsere Offense und ja, wir werden mehr Yards und mehr Touchdowns am Boden holen als die Niners. So, viel Spaß und Skol!